Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin ziemlich früh in den Tag gestartet, 5:30 aufgestanden, um heute Morgen hier rüber zu fahren. Und ich freue mich sehr, vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen etwas teilen darf, was mir auf dem Herzen liegt. Und wenn die Kinder so in ihren eigenen Kindergottesdienst gehen, das geschieht in ganz vielen Gemeinden, in denen ich unterwegs bin, das erinnert mich immer an eine Situation in Ecuador. Da war ich mal in einer Gemeinde, die mit Compassion arbeitet. Und diese Gemeinde hatte nur Gottesdienste für Kinder. Und die Kinder durften ihre Eltern und Erwachsenen mitbringen, aber nach 10 Minuten wurden die in ihr eigenes Programm geschickt. Und ich bin mir sicher, dass es bei denen viel langweiliger war als bei den Kindern. In der Predigt und in dem Gottesdienst heute soll es um ein Thema gehen, um das es nicht sehr häufig geht in Gemeinden in Deutschland oder in westlichen Ländern oder in Ländern des reichen Teils der Erde. Es soll nämlich gehen um Kinder und um Armut und was die beiden miteinander zu tun haben und wie man Kindern helfen kann, aus ihrer Armut herauszukommen. Es gibt da diese schöne Begebenheit im Neuen Testament, die hat zu tun mit 5 Broten und 2 Fischen. Jesus sprach vor einer großen Menge von Leuten und die hörten ihm so fasziniert zu, dass sie gar nicht merkten, dass es Abend wurde. Und die Jünger, die Nachfolger Jesu, kamen zu ihm und machten ihn darauf aufmerksam, dass langsam Abend wird und dass die Leute ja noch etwas einkaufen mussten. Und die Ladenöffnungszeiten damals wurden rigoros eingehalten. Es gab auch keine Tankstellen, wo man nachts um 12 nochmal Cola und eine Tüte Chips kaufen konnte. Und so machten die Jünger Jesus darauf aufmerksam und sagten, hör mal, die können nicht nur von deinen guten Worten leben, die brauchen auch was zu essen und lass sie doch gehen. Und dann heißt es dort, und ich liebe diesen Vers besonders in der englischen Bibel, denn es heißt dort, Jesus hatte Compassion. Jesus hatte Mitgefühl. Jesus spürte, dass die Menschen neben den guten Worten auch das Brot brauchten. Und Jesus hätte die Sache schnell erledigen können. Sein Vater hatte im Alten Testament schon so Tricks angewandt, wie Manna vom Himmel fiel. Aber Jesus tat das nicht. Sondern Jesus tat etwas, was sehr außergewöhnlich war. Er drehte sich zu seinen Jüngern, die ihn gerade darauf aufmerksam gemacht haben, und sagte zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Eine Aufforderung, die an Deutlichkeit nichts vermissen ließ und eine Aufforderung, die auch heute noch gilt für uns alle. Gebt ihr ihnen zu essen. Aber die Jünger hatten nichts. Es war ein kleiner Junge, ein kleines Kind, das einen Korb dabei hatte, kam gerade vom Einkaufen. 5 Brote, 2 Fische. Und die Menschen damals machten eine Erfahrung, die auch wir heute machen können, nämlich wer teilt, wird reicher und alle haben etwas davon. Und selbst wenn wir meinen, wir hätten nichts zum Teilen oder zum Weitergeben, dann können wir Überraschungen erleben. Ich gehe mal davon aus, dass es euch hier in Jena so geht, wie es den meisten Menschen in Deutschland geht. Uns geht es gut. Natürlich haben wir noch Wünsche offen. Natürlich erleben auch wir, dass am Ende des Geldes manchmal noch so viel Monat übrig ist. Aber verglichen mit ganz vielen Menschen in dieser Welt geht es uns nicht nur gut, sondern es geht uns sogar sehr gut. Wir sind versorgt. Und die Frage, die sich mir immer wieder stellt, ist, wem verdanken wir das eigentlich? Verdanken wir das vielleicht unserer Leistungskraft, die oft nur so lange reicht, bis die nächste Grippewelle übers Land geht? Verdanken wir das vielleicht unserem Wissen oder unseren Fähigkeiten, die oft nur so lange gefragt sind, bis jemand in die Firma kommt, der mehr kann, der mehr weiß, der mehr drauf hat und der uns aus unserem Job rauskickt? Vielleicht denken wir ja auch, dass wir es uns im Grunde genommen verdient haben, so zu leben, wie wir leben. Und dann gibt es einige, und die gibt es leider auch unter den Christen, die denken allen Ernstes, uns ginge es so gut, weil wir einfach gut sind. Und weil Gott gar nichts anderes übrig bleibt, als so gute Menschen wie uns zu segnen. Das ist Blödsinn. Ist es nicht erschreckend, wie wenig wir im normalen Alltag darüber nachdenken, wem wir es eigentlich zu verdanken haben, wie wir leben? Ist es nicht erschreckend, wie selten uns im normalen Alltag das Wort Danke über die Lippen kommt? Und ich glaube, wir denken nicht so häufig darüber nach, weil wir einfach davon ausgehen, dass es nicht nur uns so gut geht, sondern auch unseren Kindern und Kindeskindern und dass das über Generationen so weitergeht. Aber ich sehe einige, die so alt sind wie ich oder sogar noch etwas älter, und wir wissen, es war in Deutschland mal ganz anders. Und auch heute geht es beileibe nicht allen wirklich wirtschaftlich gut in unserem Land. Und weltweit sieht das ohnehin ganz anders aus. Da gibt es diese schöne Geschichte in dem sehr zu empfehlenden Buch von Shane Claiborne mit dem Titel »Ich muss verrückt sein, so zu leben« im Brunnen Verlag. Er beschreibt eine Situation von zwei Männern, die sich begegnen. Und der eine Mann sagt zum anderen, er hätte eine Frage an Gott, aber er würde sich nicht trauen, die zu stellen. Und dann sagt sein Freund, ja hör mal, du kannst Gott jede Frage stellen. Warum traust du dich nicht, die Frage zu stellen? Das muss ja eine komische Frage sein. Was für eine Frage ist das denn? Darauf sagt der andere, er würde gern mal von Gott wissen, warum Gott es zulässt, dass es auf dieser Welt so viel Armut, Krieg, Leid und Hunger gibt. Darauf fragt sein Freund, ja, wovor hast du denn Angst? Warum fragst du ihn das nicht? Darauf sagt der Erste, ich habe Angst davor, dass Gott mich dasselbe fragt. Wow, tolle Story, ja? Wir hören das, stimmen anerkennend zu und beißen anschließend in unser üppig belegtes Butterbrot. Aber was macht das mit uns, wenn wir zum Beispiel hören, dass jeden Tag 16.000 Kinder weltweit sterben? Jeden Tag. Diese Kinder sterben an Hunger, der nicht sein müsste, denn es gibt genug zu essen auf der Welt. Ich las vor kurzem im Spiegel, dass ein Drittel aller Lebensmittel weltweit vernichtet wird, und zwar nur aus einem Grund, um den Marktpreis zu halten. Das ist Sünde. Das ist strukturelle Sünde. Diese Kinder sterben an Krankheiten, die nicht sein müssten, denn es gibt genug Medikamente. Sie sind nur nicht gerecht verteilt. Und meine Frage ist, schalten wir völlig ab oder schalten wir vielleicht um auf Programme, die uns angenehmer sind und die uns vielleicht mehr unterhalten, als uns zu hinterfragen? Ich habe jetzt mal eine Frage an euch. In der Bibel gibt es viele Bibelstellen, die sich mit dem Thema Armut und Gerechtigkeit beschäftigen. Werft einfach mal in den Raum, wie viele Bibelstellen sind das? Altes und Neues Testament zusammen. Wer ist der Erste? Dann fällt's ihm, vielleicht fängt der Zweite an, da fällt es im Ersten nicht so schwer. Also ganz kurz, wer hat eine Idee? Wie viele Bibelverse gibt es in der Bibel zum Thema Armut und Gerechtigkeit? 400? 400? Wer bietet mehr? Was? 2000? Wow, wer bietet mehr oder weniger? Wie viel haben wir hier? 70. Ah. Es sind über 3000. Es sind über 3000 Stellen in der Bibel, die sich mit dem Thema Armut und Gerechtigkeit beschäftigen. Und das zeigt sehr deutlich, dass es sich hierbei nicht um ein Randthema handelt, sondern Gott will, dass wir als seine Nachfolger uns um die armen Menschen kümmern. Er will uns daran beteiligen, wenn es darum geht, die Lebenssituation von Menschen nachhaltig positiv zu verändern. Diese 3000 Bibelstellen sind übrigens viel, viel mehr als unsere Lieblingsstellen, die wir immer wieder aufschlagen, die oft nur damit zu tun haben, was Gott uns Gutes tut. Aber Gott will nicht nur uns Gutes tun, Gott will allen Menschen etwas Gutes tun und sehr oft will er uns ganz konkret daran beteiligen. Und das heißt, wir müssen wieder neu darüber nachdenken, wie wir als Christen, und zwar besonders in Deutschland, mit Armut umgehen, mit weltweiter Armut. Und wir dürfen das auf dem Hintergrund tun, dass es uns gut geht und dass wir Gott dankbar sein können. Und wer von euch jetzt vielleicht schon denkt, pass mal auf, Steve, reicht, kannst jetzt aufhören, sag endlich arm und tritt uns nicht weiter auf die Füße, dann kann ich sagen, ich kann das sehr gut verstehen, sehr gut. Ich habe mich 45 Jahre meines Lebens überhaupt nicht um die Themen Armut, Gerechtigkeit, weltweite Verantwortung gekümmert. Und das ist sehr erstaunlich. Weil ich bin in einer Bibelschule aufgewachsen, in der Bibelschule in Wiedenest, die vielleicht einigen von euch ein Begriff ist. Und diese Bibelschule hatte nicht nur eine theologische Ausbildungsstätte, sondern hat zur Zeit, wo ich da aufgewachsen bin und 19 Jahre dort gelebt habe, über 100 Missionare in aller Welt. Insofern hätte ich es eigentlich wissen können. Aber mein Gebet war immer, Herr, schick mich niemals nach Afrika. Ich wollte die Hitze nicht, ich will sie auch heute nicht. Ich wollte die Hitze nicht, ich wollte nicht in den Hütten leben, ich wollte auch nicht den Maisbrei essen und ich wollte auch nicht das einfache Leben leben. Aber Gott hat mich vor etwa 12 Jahren vor eine Frage gestellt, die mir zunächst sehr peinlich war und sehr unangenehm. Und diese Frage lautete, Steve, was tust du eigentlich persönlich dafür, dass es weniger arme Kinder in dieser Welt gibt? Was tust du eigentlich persönlich dafür, dass es weniger arme Kinder in dieser Welt gibt? Und meine Frage war ebenfalls sehr einfach, aber sie war sehr peinlich. Und die Antwort bestand aus einem Wort und dieses Wort hieß nichts. Nichts tue ich dafür. Und Gott war offensichtlich der Meinung, dass er das ändern sollte und so hat er mich in diese Aufgabe mit Compassion gestellt. Und er hat mir deutlich gemacht, dass Armut zu überwinden und sich auf die Seite der Armen zu stellen, eins seiner wichtigsten Herzensanliegen ist. Und wie gesagt, er möchte uns daran beteiligen. Aber können wir das wirklich? Haben wir nicht auch oft nur 5 Brote und 2 Fische und das sollen wir dann noch teilen? Die Jünger damals hatten ja auch knurrende Mägen. Und so wäre es eigentlich logisch gewesen, dass sie sich erstmal selbst eine Scheibe vom Brot abgeschnitten hätten und ihren Teil vom Fisch gegessen hätten und hätten dann verteilt, was übrig geblieben ist. Aber und dieser Satz ist mir ganz wichtig, wenn ihr nichts von dieser Predigt behaltet, diesen Satz behaltet bitte. Jesus möchte nicht das gebrauchen, was wir ihm übrig lassen, sondern er möchte das vermehren, was wir ihm im Vertrauen vorab geben. Und wir werden merken, zumindest meine Erfahrung seit über 12 Jahren, wir werden merken, dass wenn wir teilen, wenn wir abgeben, wenn wir unsere Antennen ausrichten, um armen Menschen weltweit zu helfen, dass Gott das segnet. Und zwar segnet in einem Maße, wie wir es uns selber nicht vorstellen können. Interessanterweise ist es damals ein Kind, das zum Teilen bereit ist. Dieser kleine Junge muss sehr klein gewesen sein. Der war sehr wahrscheinlich noch nicht mal in der Vorschule. Er hatte garantiert keine Ahnung von Mathematik, denn er hätte sich ausreichen können, 5 Brote, 2 Fische, 5000 Menschen, kann nicht hinkommen. Dieser Junge war aber furchtlos, denn er hat sich keine Gedanken darüber gemacht, was die Mutter wohl sagen wird, wenn er ohne den Einkauf nach Hause kommt. Nein, dieses Kind war bereit zu teilen. Und jeder, der die Geschichte kennt, weiß, dass die Jünger mehr damit beschäftigt waren, die Reste nachher einzusammeln, als mit der eigentlichen Arbeit des Verteilens. Ein gutes Beispiel, von dem wir lernen können. Denn wenn wir uns fragen, reicht das wirklich aus, was wir zu geben haben, da kann ich nur mit einem Refrain eines Liedes von Hella Heitzmann antworten: Ein Tropfen auf den heißen Stein kann der Anfang eines Regens sein. Es kommt gar nicht darauf an, wie viel wir geben, es kommt darauf an, dass wir geben und dass wir bereit sind zu teilen. Und sicher habt ihr schon viele Definitionen über Armut gehört. Die Weltbank definiert Armut so, dass extrem arm die Menschen sind, die weniger als 1,80 Dollar, ungefähr 1,90 Euro am Tag zur Verfügung haben für alles. Aber ich füge dieser Definition noch eine andere Definition zu, nämlich arm ist, wer nicht teilen kann. Arm ist, wer nicht teilen kann, und zwar entweder, weil er nichts hat, was er teilen kann, oder weil er nicht teilen will. Derjenige, der nicht teilen will, ist genauso arm. Was kann das für uns bedeuten, wenn wir dieses Herzensanliegen Gottes, sich für die Armen und Entrechteten einzusetzen, neu in den Blick bekommen möchten? Ich glaube, es ist zunächst einmal wichtig, dass wir die eigenen Stärken wieder neu erkennen. Als Petrus, damals noch Simon, von Jesus einmal gefragt wurde: Was denken die Leute hier über mich? Und da hatte Petrus und die anderen Jünger, die hatten alle eine Idee, weil sie etwas aufgeschnappt hatten am Wegesrand. Die einen Menschen dachten, Jesus ist der wiedergekommene Elia, die anderen dachten, er ist der wiederauferstandene Johannes der Täufer, der von Herodes geköpft wurde. Und Jesus drehte sich dann zu seinen Jüngern und sagte: Was denkt ihr eigentlich, wer ich bin? Und dann war es dieser vorlaute Simon, der zunächst das Wort ergriff und sagte: Du bist der Christus, du bist der Gesalbte, du bist der Messias, du bist derjenige, auf den wir gewartet haben. Und so quasi als Retourkutsche dreht Jesus sich zu dem Simon und sagt: Und du heißt jetzt nicht mehr Simon, sondern du wirst Petrus heißen, Petrus der Fels. Auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen und nichts und niemand kann diese Gemeinde überwältigen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum Compassion weltweit ausschließlich mit Gemeinden zusammenarbeitet. Wir haben keine eigenen Projekte, wir bauen keine eigenen Zelte auf. Wir arbeiten ausschließlich mit den Gemeinden zusammen, weil die unüberwindbar sind. Denn die Gemeinde ist die einzige Institution, die Jesus selbst gegründet hat. Jesus war ja Sohn eines Zimmermanns, von daher wäre es logisch gewesen, dass er als Jugendlicher auch Zimmermann lernt und dann irgendwann mit seinen Jüngern eine kleine Firma, so eine Möbelherstellung, ja, Jesus und Söhne oder irgend so etwas. Wir reparieren alles. Nein, hat Jesus nicht getan. Jesus hat keine Firma gegründet, er hat keinen Verein gegründet, er hat schon gar keinen Kuschelclub der Erretteten gegründet. Übrigens auch keine WhatsApp-Gruppe. Keine andere Institution als nur seine Gemeinde ist von Jesus gegründet worden und keine andere Institution hat den Auftrag, Gottes Liebe in dieser Welt zu verbreiten. Soweit die gute Nachricht. Jetzt kommt die etwas herausforderndere Nachricht. Gemeinde ist nicht das Gemäuer. Gemeinde ist nicht dieses Gebäude, auch wenn ihr vielleicht sonntags morgens sagt, ich gehe in die Gemeinde. Gemeinde besteht nicht aus Gemäuer, sondern aus lebendigen Steinen, wie Paulus es einmal ausdrückt, nämlich aus dir und mir. Wir sind die Gemeinde. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, Gottes Liebe zu verbreiten. Das übrigens nicht nur weltweit, sondern es beginnt schon hier in Jena. Habt ihr euch mal gefragt, was die Leute hier in der Umgebung sagen, wenn es diese Gemeinde hier nicht mehr gäbe? Vielleicht würden die sagen, naja, da gab es mal so ein paar Fromme, die haben sich da, so Spinner, ja, so eine kleine Gruppe, die haben sich da jeden Sonntag, aber die gibt es ja jetzt nicht mehr, sind ja zur Vernunft gekommen. Oder würden die das merken, dass es euch nicht mehr gibt? Und vielleicht verwundert es euch, dass ich das sage, denn wir arbeiten ja mit 1:1-Patenschaften weltweit als Compassion und ich werde euch nachher einladen, euch daran zu beteiligen. Aber ich sage es ganz deutlich, es macht überhaupt keinen Sinn, ein Patenkind in Äthiopien zu unterstützen, wenn uns das Kind in der Nachbarwohnung egal ist. Von daher, Liebe Gottes verbreiten beginnt hier, hier in Jena, beginnt hier. In eurer Nachbarschaft, in euren Familien, an eurem Arbeitsplatz. Da sollen wir Salz und Licht sein. Jesus möchte, dass wir als seine Nachfolger Vorbilder darin sind, wenn es darum geht, zu teilen. Und das, wie gesagt, nicht nur im weltweiten Kontext, aber auch. Nicht nur in unserem kleinen nationalen Denken. Jesus ist nicht nur für Deutsche gestorben, sondern für alle Menschen. Und seine Liebe gilt allen Menschen. Beim Propheten Jesaja im Alten Testament geht es auch um das Thema Teilen. Dort gibt es in Jesaja 58 den interessanten Vers 7 und dort steht: Brich dem Hungrigen dein Brot. Und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Die Situation damals war so, dass das Volk Gottes, die waren Worship-Weltmeister. Die kannten alle Lieder auswendig, auch die drei Verse, die sie 12-mal gesungen haben. Die waren Anbetungsweltmeister und machten doch eine sehr eigenartige Erfahrung, nämlich die Erfahrung, dass Gott ihre Gebete nicht erhörte. Und wie wir Menschen so sind, haben die damals gedacht, eigentlich singen wir ganz gerade und sogar mehrstimmig, daran kann es nicht liegen. Vielleicht sollten wir anfangen zu fasten und dann hört Gott uns zu. Und dann haben sie angefangen zu fasten und Gott hat ihnen nicht zugehört. Und dann haben sie gedacht, okay, der will jetzt noch eine Stufe mehr, noch eine kleine Umdrehung. Und dann haben sie angefangen, sich selbst Schmerzen zuzufügen und ihre Leiber zu kasteien. Und Gott hörte ihnen nicht zu. Und deshalb steht in Jesaja 58, Vers 3 dieser Vorwurf an Gott: Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Mit anderen Worten, jetzt sind wir schon so gut und du hörst uns trotzdem nicht. Und die Antwort Gottes auf diese Vorwürfe kam prompt und sie war sehr deutlich. Und die Antwort lautete: Ich habe euch vergessen, weil ihr die anderen vergesst. Ich höre euch nicht mehr zu, weil ihr die Armen ignoriert. Klare Frage, ehrliche, einfache Antwort. Interessanterweise steht dort bei Jesaja: Brich dem Hungrigen dein Brot. Und beim Brotbrechen, und ihr kennt es vom Abendmahl, ich vermute mal, ihr habt in der gesamten Geschichte eurer Gemeinde noch kein Abendmahl erlebt, wo das Brot ausgegangen ist, nicht gereicht hätte. Beim Brotbrechen wird es am deutlichsten, dass jeder etwas abbekommen kann. Und zwar nicht nur die Scheibe, die ihm zusteht, sondern im Teilen scheint der Brotleib sich zu vermehren. Und was kann das noch bedeuten, wenn wir diesen Gedanken etwas weiterdenken über die reine Nahrung hinaus? Es bedeutet, dass wir ganzheitlich denken und den Armen geben, was sie wirklich brauchen. Und dazu gehört nicht nur Nahrung und Kleidung, sondern dazu gehört vor allen Dingen eine Beziehung zu Jesus Christus. Das ist die Liebe Gottes weitergeben. Und wenn wir uns fragen, wie wir das am besten schaffen, dann sollten wir es einfach mal ausprobieren und am besten fangen wir mit den Kindern an. Am besten fangen wir mit den Kindern an. Denn es ist so einfach wie logisch. Wer möchte, dass es morgen weniger arme Menschen auf der Welt gibt, der muss dafür sorgen, dass es heute weniger arme Kinder auf der Welt gibt. Interessanterweise legt Gott eine Verheißung darauf, wenn wir das tun. Steht auch in Jesaja 58, in Vers 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen und wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Das bedeutet, wer teilt, erhält ein Geschenk. In dem bereits erwähnten Buch von Shane Claiborne hat er einen nachdenkenswerten Satz, den ich mir sofort mit Textmarker gemarkert habe, als ich ihn das erste Mal gelesen habe. Und zwar schreibt er dort, Christen sind nicht berufen, cool zu sein, sie sind berufen, außergewöhnlich zu sein. Christen sind nicht berufen, cool zu sein, sie sind berufen, außergewöhnlich zu sein. Ich kenne viele Christen, die wollen dermaßen cool sein, dass man immer denkt, egal wo die herlaufen, gleich fängt es an zu schneien. Aber es gibt genug coole Menschen auf der Welt. Wir Christen müssen nicht dazugehören. Es gibt genug. Wir sollten zu den außergewöhnlichen Menschen gehören. Und das bedeutet, dass wir außergewöhnlich ehrlich leben sollten, außergewöhnlich herzlich und außergewöhnlich engagiert. Und wenn ich Jesus richtig verstehe und diesen Vers, diese Bibelstelle aus Jesaja richtig interpretiere, dann lässt er in unserem Leben, auch in deinem Leben, seine Morgensonne aufgehen. Also ich liebe Sonnenaufgänge immer mehr als Sonnenuntergänge. Jeder Fotograf weiß, die Sonnenuntergänge sind farbenprächtiger, aber nach einem Sonnenaufgang ist der ganze Tag noch vor uns. Nach einem Sonnenuntergang kommt die Nacht. Und das ist das Bild, was hier verwendet wird. Jesus will seine Morgensonne in uns aufleuchten lassen. Und deshalb wünsche ich dir von Herzen, dass dir nicht nur ein Licht aufgegangen ist während der Predigt, sondern dass Gottes Morgensonne, Gottes Morgenröte hell aufleuchtet in deinem Leben. Amen.